mit guten Morgen. Von diesen nach meinem Vorschlag, also meiner Unterteilung nach, das kann man sicher auch anders machen, aber von diesen nach meiner Unterteilung zwei traumtheoretisch interessanten Richtungen der Kritik und der Weiterentwicklung des Freudschen Ansatzes hatten wir uns in der vergangenen Vorlesung diese erste Richtung abschließend angesehen. Autoren wie Marcuse, Bloch und Reich, Fromm, sowie dann später Deleuze und Guattari wenden sich gegen die Praxis und in Teilen die Theorie der Psychoanalyse, sofern diese nämlich, das ist der Kern des Arguments, das asymmetrische Arrangement, die Machtausübung und den gesellschaftlichen Anpassungscharakter der Behandlung, die sie selber darstellt, ignoriert. Dieser Einwand betrifft auch die inhaltliche Seite des Freudschen Modells. Müssen die Anforderungen der Realität, an denen der Patient leidet, wirklich als ein Schicksal betrachtet werden, das mit dem Erwachsenwerden, der Loslösung von den Eltern und dem So-Sein von Kultur zwingend verbunden ist? Ist Kultur notwendig, Selbstbeschränkung, Arbeit, Sublimierung von Begehren und Verzicht? Wenn man die psychoanalytische Sicht auf das Seelenleben um eine gesellschaftskritische Dimension erweitert, wie es diese Autoren fordern und in Teilen auch durchführen, dann kann die Antwort auf diese Fragen nur heißen, nein. So notwendig ist das alles nicht. Und nicht zuletzt verändert diese Sicht dann einschneidend auch die Perspektive der Arzt auf den Traum des Gegenübers, der ihm einen Traum erzählt und dann dazu frei assoziieren soll, berichtet. Der manifeste Traum bleibt zwar aus der Sicht dieser gesellschaftskritischen Psychoanalyse, sage ich mal, er bleibt zwar Symptom, er ist also Resultat einer Kompromissbildung zwischen dem unbewussten Begehren auf der einen Seite und den äußeren Erfordernissen, denen der bewusste Mensch sich stellt. Diese Erfordernisse aber können von einem historisch-politischen Standpunkt aus betrachtet objektiv verkehrte Erfordernisse sein. Es kann sich zum Beispiel um unmenschliche, ausbeuterische, entfremdende oder allgemein, dieses Stichwort steht bei diesen Autoren, namentlich bei Marcuse im Mittelpunkt, um unterdrückende Verhältnisse handeln, deren Effekte sich in der Traumanalyse dann eben zeigen. Eben deshalb bleibt der Traum zwar Symptom, er ist aber auf der anderen Seite auch rebellisch, sozusagen, politisch rebellisch. In ihm stecken latente kritische Fingerzeige, ein latentes Wissen über die Verkehrtheit der Welt, könnte man sagen. Und so hatte Bloch das auch, namentlich Bloch, ungefähr sinngemäß ausgedrückt. Latentes Wissen über die Verkehrtheit der Welt, das heißt, darin stecken auch latente utopische Momente, also Visionen, die in einem politischen oder historisch-politischen Sinne nach vorne weisen, auf ein mögliches anderes Morgen in einer geschichtlichen Zukunft hin. Einer, die man auch anstreben kann und soll. Der Traum muss aus der Sicht diesen Typs von Psychoanalysekritik weiterhin und technisch gesehen durchaus im Stile Freuds gedeutet werden. Aber die Zielrichtung der Deutung erfährt eine gewisse Wendung. Sie weist auf Erkenntnis von Leiden und auf Kritik von Leidensursachen. Sie dient der Heilung des Individuums und aber auch der Verbesserung, der Reformierung oder der Revolutionierung der gesellschaftlichen Gegenwart. Also man kann auch sagen, die Zielrichtung wird doppeldeutig, auf die sich die Traumdeutung dann zu richten hat. Einerseits das Individuum, andererseits aber eben auch sozusagen der gesellschaftliche Komplex, der im individuellen Komplex drinsteckt. Kann der Arzt unter diesem Vorzeichen dann überhaupt noch bloß Arzt sein? Auch hier lautet die Antwort diesen Typs von Freud-Kritik auf eine modifizierte Weise, nein, nicht nur. Der Arzt muss eigentlich auf neue Weise einerseits Partei des Patienten sein, des Patienten als Opfer der Verhältnisse und des Patienten als Opfer das sich jedenfalls unbewusst wehrt, zu Recht wehrt, berechtigt wehrt. Und andererseits ist der Arzt eben nicht nur Diagnostiker einer individuellen Erkrankung, sondern Diagnostiker sozusagen seiner eigenen zeithistorischen Gegenwart. Er ist so etwas wie ein kritischer Gesellschaftstheoretiker und objektiv gesehen mit allen seinen Deutungs- und Behandlungsentscheidungen dann immer auch ein politischer Akteur, sofern er ja in der Behandlung etwas fordert, auch vom Patienten, beziehungsweise sich selber stellen muss zu dieser Realität, die den Patienten leiden macht und die er ja in gewisser Weise in der Analyse auch zu verkörpern oder zu vertreten hat. Auffällig ist, wenn wir jetzt einen Schritt zurückgehen, dass in dieser Perspektive dieser verschiedenen Freud-Kritiker das Schema von manifest und latent natürlich weiterhin gilt. Der kritische Sinn und der möglicherweise politisch utopische Gehalt von Träumen ist nicht etwa an der manifesten Traumoberfläche irgendwie vorhanden, sondern, das läuft im Grunde wie bei Freud, erst die professionelle Deutungstechnik und der Wissensvorsprung des Traumdeuters, also des professionellen Traumdeuters, legt, wenn auch vielleicht jetzt in einem etwas offener als bei Freud vorgesehenen Gespräch, den verborgenen eigentlichen Traumsinn frei. Ich hatte aus diesem Grund in der vergangenen Vorlesung von einem gewissen gegenüber Freud womöglich sogar gesteigerten Realismus dieser gesellschaftskritischen Variante der Psychoanalyse gesprochen. Nicht explizit, aber im Grunde vom Modell her muss die gesellschaftskritische Traumdeutung da so etwas wie eine Realitätsgewissheit, die auch eine Macht über die Realitätsbedeutung des Latenten, das da zutage gefördert werden kann, muss sie für sich in Anspruch nehmen. Denn sie nimmt den Traum ja nicht nur als rational im Sinne einer individuell stimmigen, mehr oder weniger neurotischen Lösung sozusagen, die der Patient für sich findet, um den Schlaf zu schützen und die innere Stabilität seiner Seele. Sondern diese gesellschaftskritische Variante der Psychoanalyse sieht den Traum als in letzter Instanz eine Form von hier und jetzt bereits rationalen, historisch-utopischen Kritik. Das heißt, es gibt einen sozusagen latenten geschichtlichen Realismus dieses Traumwissens, dieses utopischen Wissensvorsprungs, den der Analytiker im Traum zutage fördern kann. Von einer, in diesem Sinne, jetzt bezogen auf die Frage Realität oder anderes einer Realität, von einer Domestikation des Traumes haben eben unter anderem daher die ebenfalls von Freud und von Marx herkommenden poststrukturalistischen Kritiker der Psychoanalyse, Deleuze und Guattari, gesprochen. Diese beiden machen gegen die gesellschaftskritische Traumdeutung Fromm, Marcuse und so weiter den noch radikaler irrationalen, den geradezu destruktiven, den verrückten und insofern eben nicht konstruktiv utopischen, sozusagen historisch wissenden Sinn des Traums stark. Es ist für diese Autoren nicht ein irgendwie zukunftsfähiger, sondern tatsächlich ein wilder Sinn, den wir als sozusagen irre und elementare Provokation begreifen müssen, der im Traum steckt. Verwandt denjenigen Zuständen, die in der Psychiatrie zum Beispiel als schizophren klassifiziert werden. Aus dieser noch weiter über Freud hinausgehenden Sicht wäre der Traum zwar ebenfalls so etwas wie ein Rebell oder eine Rebellion gegen das Realitätsprinzip schlechthin, aber eben gegen das Realitätsprinzip nicht nur hier und jetzt und heute und sozusagen schon im Sinne einer Vernunft von morgen, sondern ganz grundsätzlich gegen den Prinzipiencharakter des Realitätsprinzips. Was immer aus einer solchen Rebellion praktisch folgen könnte, eine Kommilitonin sagte mir letztes Mal nach der Vorlesung noch so im Anschluss, also wie die so über Schizophrenie reden, das ist auch ziemlich unverantwortlich. Ich denke auch, also es sei dahingestellt, was für praktische, politisch-praktische, anarchistische oder wie auch immer Programme folgen könnten aus einer solchen Sicht. Deleuze-Guattari radikalisieren jedenfalls diese gesellschaftskritische Anfrage an Freud und sie drehen die Machtproblematik, die sie in der Analyse gegeben sehen, letztlich schlicht um. Sie verlangen, dass in der Behandlung, wenn überhaupt, der Analytiker vom Schizophrenen lernen soll. Ganz am Schluss in der letzten Vorlesung hatte ja noch jemand gefragt, und es war ein guter Hinweis, dass eben es tatsächlich auch praktische Umsetzungsversuche gab mit dieser antipsychiatrischen Bewegung der 1960er und 1970er Jahre. Also etwas in dieser Richtung zu probieren, Experimente zu machen, die darauf hinauslaufen, dass eben die Gewichtung, das Kräfteverhältnis in der Analyse nicht nur irgendwie abgemildert wird, sondern möglicherweise eben einfach grundsätzlich verändert. Soweit. Kommen wir nun zu jener zweiten Richtung der Kritik, beziehungsweise eben, wenn man so will, eine Art von Überwindung der psychoanalytischen Sicht auf den Traum. Es handelt sich um eine nicht vergleichbar direkt humanistisch-politisch engagierte, sondern eher um eine erkenntnistheoretische, man könnte grob sagen, um eine philosophischere Kritik. Ich sage zudem auch ganz deutlich, diese zweite Perspektivierung des Blicks auf die Traumtheorie Freuds hat nicht annähernd so viele Vertreter, auch nicht so bekannte Vertreter gefunden, wie es Versuche gibt, die freudsche Traumdeutung in direkter Weise gesellschaftskritisch zu verstehen. Diese zweite Kritikrichtung, die ich meine, ist allerdings ebenfalls nicht unpolitisch. Sie sucht ebenfalls Distanz zu Freuds fragloser Setzung dieses Realitätsprinzips und auch zur Bewertung der Träume als bloße Träume in der Gegenwart. Die zweite Richtung setzt nun aber nicht ein beim Umgang mit den Träumen im Arzt-Patient-Verhältnis, also beim Interpretationsvorgang, bei der Frage der Deutung oder bei der Frage der möglicherweise fragwürdigen Legitimität der Deutungsmacht des Analytikers, sofern er im Grunde ja schon immer gesellschaftliche Machtverhältnisse reproduziert, sondern diese zweite Richtung der Anfrage setzt schon diesseits des Problems der Deutung des Traumes ein, im Freudschen Modell. Sie setzt nämlich ein bei dem erkenntnistheoretischen Problem, was genau ist eigentlich in der Analyse und für die Analyse ein Traum. Und zwar der manifeste Traum, das, wo die Analyse anfängt. Die Psychoanalyse scheint nämlich nicht allein, was die Traumdeutung angeht, ein relativ freischwebendes Abenteuer, wie wir jetzt schon gesehen haben, sondern sie ist, so hat es der Philosoph Matthias Fischer einmal knapp auf den Punkt gebracht, nach zwei Seiten hin naiv, die Psychoanalyse. Einmal in der Frage nach der Situierung des eigenen Sprechens, zum anderen hinsichtlich des Status des Objekts, in dem es als deckungsgleich mit seiner rationalen Rekonstruktion aufgefasst wird. Zitat Ende. Dem ersten Teil dieser Aussage können wir mit Lacan, mit Marcuse, Deleuze, Guattari und so weiter längst zustimmen. Die Situierung der Arbeit des Analytikers in der Gesellschaft und in deren Widersprüchen blendet Freud in der Tat offenbar weitgehend aus. Er mag vielleicht um die normalisierende Macht der Psychoanalyse wissen, ich würde sagen, er weiß es bestimmt, das findet sich an vielen Stellen, aber er politisiert dieses Problem nicht, wie es dann die anderen getan haben. Was aber hat es mit dem zweiten Punkt auf sich? Also, die Psychoanalyse ist naiv hinsichtlich des Status ihres Objekts. Um was genau handelt es sich, worauf die Psychoanalyse da ihre Deutungsverfahren anwendet? Was genau erscheint gleichsam als Startpunkt der Analyse als der Traum des Patienten? Ist dasjenige vom Patienten vorgetragen, worauf sich die ganze Arbeit im Rahmen jener eigenartigen sprechenden Symbiose zwischen assoziierendem Patienten auf der einen Seite und intervenierendem Analytiker auf der anderen Seite bezieht, ist dasjenige als Gegenstand in seinem Status tatsächlich so klar, wie es scheint? Ich nenne als Antwort auf diese Frage drei Unklarheiten, die in der Tat diesen Status des manifesten Traums als Startpunkt der Analysepraxis, sagen wir mal, betreffen. erinnern wir uns zunächst, das wäre die erste Unklarheit, an jene Seite der Traumarbeit, die Freud die sekundäre Bearbeitung genannt hat. Sie erinnern sich, da gab es die vier Mechanismen der Traumarbeit, wie der Traum zustande kommt. Eine von diesen vier hieß sekundäre Bearbeitung. Wir sind ja nicht entweder schlafend oder wach und schon gar nicht, wenn es während des Auftauchens aus dem Schlaf gilt, einen Traum festzuhalten, der uns eben in diesem Prozess des Aufwachens zu entgleiten droht. Das sieht Freud auch. Während wir wach werden, scheint sich einerseits der Traum zu etwas Erinnerbarem und Erzählbarem zu verfestigen und andererseits scheint es aber doch so, als würde die Form, die er da jetzt annimmt, so im Moment des Erwachens, ihn bereits vielleicht auch schon überformen nochmal oder verfremden und verdichten, verfehlen und so weiter. Freud hatte das Problem gesehen und gleichsam aufgespalten. Er hatte nämlich gesagt, es gibt Mechanismen der sekundären Bearbeitung. Einer, kann man sagen, Nachbearbeitung von ursprünglicheren Trauminhalten. Und er hatte ja auch gesagt, auch diese Mechanismen der sekundären Bearbeitung gehorchen im Zweifel den Vorgaben der Zensur. Also das Vorbewusste oder das Über-Ich stempelt sozusagen in der halbwachen Phase dem Traum auch noch einmal die Maßstäbe der Wachwelt auf. Die sekundäre Bearbeitung sorgt also, ganz orthodox im Freudschen Modell gedacht, für zusätzliche Verschiebungen in diesem Trauminhalt. Gleichwohl zeigt ja schon die Bezeichnung sekundär an, dass Freud, obwohl sich das so verhält, an der andererseits primären Existenz eines bestimmten Trauminhaltes und darunter dann dieser Traumgedanken, die es zu erschließen gilt, nicht zweifelt. Dass also systematisch gesehen ganz zuerst so etwas wie ein vorbewusst-unbewusster Konflikt sich formt, der dann zum Traum und den konkreten Traumbildern führt, mittels derer der Traum unseren Schlaf behütet. Sodass wir dann, nur im Misslingensfall sogar wahrscheinlich, aufwachen und dann unter Umständen den Trauminhalt noch sekundär bearbeiten. Sie sehen, da gibt es eine Zweistufigkeit. Primär, das nennt er jetzt in diesem Kontext nicht direkt so, aber jedenfalls eine Nachbearbeitung, die nach einer etwas originaleren Traumarbeit sozusagen einsetzt. Diese Zweistufigkeit, könnte man sagen, ist an vielen Punkten ja geradezu die Pointe des Freudschen Modells. Es gibt eine primäre Ebene der Triebbesetzung von Erinnerungen und Wünschen, Besetzung dieser Traumgedanken, und schon auf dieser Ebene entsteht so etwas wie eine Sprache des Unbewussten, die sich zu einem Traum verdichtet. Freilich in diesem Vorgang, im Zuge dieses Vorgangs entstellt wird, und dann kommt noch einmal die sekundäre Bearbeitung, die als weitere Deutung möglicherweise hinzutritt. Diese Zweistufigkeit kann man so formulieren, dass man auch sagen kann, ohne einen festen Kern von Traumgedanken oder Kern und darunter auch noch Traumgedanken, gleichsam als verborgene, dafür aber objektiv und unverrückbar festliegende Grundgestalt des Traums, die aber der Wirklichkeit noch gegenüberliegt, verlöre jede Vorstellung von sekundärer Bearbeitung eines Trauminhalts gleichsam den Anhaltspunkt. Was jedoch wäre, wenn der Traum ganz aus der Phase des Aufwachens stammte? Kann man dieses Primäre und das Sekundäre eigentlich so klar unterscheiden? Was wäre, wenn es gleichsam nur mehr oder weniger sekundäre Ausgestaltung von etwas als Traum gäbe und gar nicht unbedingt diesen primären, ganz auf die Seite des Schlafs gehörigen Trauminhalt mit seinem Traumgedanken, der damit sozusagen konvergiert und den wir in der Deutung dann freilegen können? Wenn es also gewissermaßen gar nicht so klar wäre, dass wir da einerseits das Primäre haben, das ganz auf die Seite des Schlafs gehört, und andererseits dann diese sekundäre Bearbeitung, die wir dem Aufwachen zuschreiben. Wenn es so wäre, dann könnte man die authentische Seite des Traums, die dem Wunsch sozusagen nahe liegt, weil sie zur Nacht noch gehört, die könnte und dürfte man dann gar nicht von diesen sekundären Verfälschungen und Verdeckungen unterscheiden. Wir können jetzt nicht sagen, ob das so ist, aber wir sehen schon, dass es vom Freudschen Modell her weder praktisch, erfahrungspraktisch, noch anders wie eigentlich möglich ist, diese Unterscheidung zwischen sekundär und etwas Primärem davor irgendwie erkenntnistheoretisch zu bewahrheiten. Wir können es schlicht nicht sagen, wir haben es ja immer nur nachträglich. Da wir nämlich alles, was wir aus dem Prozess des Aufwachens zurückbehalten, lediglich in der erkenntnistheoretisch gänzlich unklaren Form von ein und demselben Übergang erfahren können, da wir den manifesten Traum streng genommen stets nur reflexiv, also im Grunde in einem minimalen Rückblick vom Wachen her formulieren und fixieren können, haftet dem Traum also sowieso seine Privatheit, nur der Träumer hat ihn erfahren, vor allem aber eben eine eigentümliche Nachträglichkeit an. Eine Nachträglichkeit, die, wenn man sie jetzt als sekundär bezeichnen will, zwar so bezeichnen kann, aber die man nicht wirklich auf etwas Primäres beziehen kann. Der manifeste Traum, diese Basisgröße, von der die Deutung hier ausgehen soll, diesen gibt es gar nicht so eindeutig in einer von den latenten psychischen Mechanismen von dieser Traumarbeit, die dann auch eben sekundär funktioniert, getrennten Form. Nicht erst der unklare, latente Inhalt des Traums, der ja erst herausinterpretiert werden muss, sondern auch der manifeste Traum löst sich aus dieser Perspektive in eine Art Übergangserfahrung auf oder vielleicht auch in eine gleitende, in sich irgendwie halbwirkliche, etwas stufenlose Angelegenheit, die wir jedenfalls keinesfalls eindeutig dem Schlaf zuordnen können. Oder innerhalb dieser Zone können wir nicht eine bestimmte Portion eindeutig primär dem Schlaf zuordnen und dann etwas anderes als sekundär unterscheiden, was so eine Nachbearbeitung des Primären wäre. Wir können nicht eindeutig sagen, im Schlaf gibt es da gleichsam eine Ebene der Zeichen einer rätselhaften Schrift oder auch von Bildern, die noch im Werden sind, während wir sie zu fixieren suchen, weil wir im Grunde immer nur diese Fixierungsprozesse selbst objektivieren können. Das aber heißt, wir können nicht nur die Traumdeutung unter Verdacht stellen, sie bringe eigentlich wache Wirklichkeit und nicht das innerliche Begehren oder eine innerliche Gestalt zur Sprache, sondern wir können auch zweifeln am primären Objekt der Analyse, dem Traum selbst. Auf welche Seite gehört er eigentlich? Gehört er wirklich auf die Seite des Schlafs? Kommt seine feste, vermeintlich fertige Gestalt plus sekundäre Bearbeitung wirklich aus der Nacht oder ist der Traum im Grunde weder fremd noch je fertig, sondern stets sozusagen kontinuierlich die unfertige Artikulation einer mehr oder weniger doch immer schon wachwirklichen Erfahrung und Teil eines Thematisierungsprozesses hier und jetzt. Ist gleichsam, könnte man sagen, alles vermeintlich Primäre letztlich sekundär. Freud begegnet, wir hatten das gesehen, diesem Problem, indem er auch die sekundäre Bearbeitung noch denselben Gesetzen unterstellt wie die primäre Traumarbeit. Auch die sekundäre Bearbeitung unterliegt ja dem Drama der Kompromissbildung zwischen dem Unbewussten und der Über-Ich-Zensur. Insofern macht es für Freud gleichsam nur einen graduellen Unterschied, ob man die primäre Seite des manifesten Schlaftraums, sagen wir mal, interpretiert oder aber es gerade mit einer Entstellung zu tun hat, die sozusagen in letzter Minute im Aufwachen noch da drauf gesetzt wurde, oder ob wir es mit einer vielleicht sogar nachgetragenen und also der Traumerzählung nur noch assoziativ untergeschobenen Erinnerung zu tun haben. In der Art des Umgehens damit macht es für Freud keinen großen Unterschied. Er sieht überall die Resultate dieser Kompromissbildung am Werk. Dennoch bleibt das Problem der letztlich unklaren Begrenzung dieses Objekts namens Traum. So viel nächtlicher, so viel mehr in sich abgeschlossen und damit vielleicht sozusagen so viel sprechender mit dem Unbewussten auch wirklich verbunden, als was wir uns in der Wachwelt so einfallen lassen können, scheint der Traum möglicherweise gar nicht zu sein. Das wäre die erste Unklarheit, die man jetzt wirklich auf der Ebene des Objekts, um das es geht, nicht mehr auf der Ebene irgendwelcher Kritik an den Deutungsverfahren platzieren könnte. Ein zweiter Einwand zielt in dieselbe Richtung, betrifft aber jetzt nicht die Trennung sozusagen zwischen Deutungsobjekt und Deutung oder die Eingrenzung dieses klaren, manifesten Deutungsobjekts. Also er zielt nicht in der gleichen Weise auf die Trennung, aber es geht wieder um die Frage, was ist denn nun eigentlich positiv greifbar, dieser manifeste Traum, der da gedeutet werden soll. Wir hatten ja gesehen, dass Freud sich bezogen auf seine sozusagen Theorie des manifesten Traums schwankender Analogien bedient. Der Traum kann in der Deutung entziffert werden. Das ist eine der zentralen Metaphern, wird man wahrscheinlich sagen müssen, mit denen Freud arbeitet. Das heißt, man kann ihn also etwas wie eine Schrift behandeln. Und Sie erinnern sich, so funktioniert es ja auch. Man nimmt die einzelnen Elemente, fädelt sie sozusagen auf und assoziiert in Portionen zu den einzelnen Elementen, aus denen der Traum besteht, so als wenn Sie vielleicht die Wörter in einem Satz oder dergleichen hintereinander stülpen. Also man könnte sagen, der Traum ist etwas wie eine Schrift, und Freud hat ja auch Vergleiche aufgeboten, vielleicht eine Hieroglyphenschrift, das ist eine Metapher, die er verwendet. Das Besondere ist freilich, dass es sich um eine Schrift handelt, für die es kein Lexikon gibt und für die es auch kein Lexikon geben kann, da ja alle Bedeutungen dieser Schrift sich individuell, rein lebensgeschichtlich ergeben und auch nur individuell lesbar gemacht werden können. Eben das machte ja die Prozedur der Analyse nicht nur für den Patienten, sondern auch für den Analytiker so mühsam. Man muss diese Bedeutung gleichsam erst ganz neu finden. Man muss aus der Perspektive des Arztes gesehen gleichsam mit jedem neuen Kranken eine neue Sprache erkennen und verstehen lernen. Das Modell der Sprache und der Übersetzung passt also eigentlich nicht wirklich sehr genau auf dieses eigentümliche Objekt namens Traum. Der früher schon einmal zitierte Schrifttheoretiker und Philosoph Jacques Derrida hat diese Spannung, sozusagen die zeichentheoretische Problematik oder erkenntnistheoretische Problematik, die sich in diesem zeichentheoretischen Modell des Traum, der Traum ist so etwas wie eine Schrift, verbirgt. Dieser Derrida hat diese Spannung besonders scharf herausgearbeitet. Ich zitiere, er verwendet jetzt zeichentheoretisches Vokabular, ich übersetze das ein bisschen, also stören Sie sich nicht dran, wenn das ein bisschen fremdwortlastig klingt. Derrida formuliert dieses Problem, das wir jetzt eben eigentlich auch schon formuliert haben, es ist nicht in dem Sinne eine Schrift, eine Sprache, da es kein Lexikon gibt für diese Schrift. Derrida formuliert das folgendermaßen. Übersetzung und Übersetzungssysteme gibt es nur, wenn ein feststehender Code die Ersetzung oder Transformation der Signifikanten, also der bedeutenden Zeichen, und die Bewahrung desselben Signifikats, also dessen, was bedeutet wird mittels dieses Zeichens, erlaubt, das immerfort präsent ist, ungeachtet der Abwesenheit dieses oder jenes bestimmten Signifikanten. Zitat Ende. Also, die Stabilität des Zeichen, des Systems der bedeutenden, der etwas bedeutenden Zeichen auf der einen Seite und die Stabilität auf der anderen Seite dessen, was bezeichnet wird durch das Zeichen, ist eigentlich die Minimalvoraussetzung, dass man von einem feststehenden Code, das heißt von einer übersetzbaren Schrift ausgehen kann. Der Traum erscheint, vergleicht man es mit diesem Erfordernis, bestenfalls als so etwas wie eine, sagen wir mal, ursprüngliche Schrift. Also eine Art einmalige Schrift. Eine Schrift, die, so hat Derrida das umschrieben, eine Schrift, die den Raum und den Körper des Blattes, auf dem sie steht, sozusagen selbst hervorbringen würde. Und diese Vorstellung ist eigentlich schrifttheoretisch oder zeichentheoretisch gesehen etwas Paradoxes. Denn man kann Schrift nur etwas nennen, was gerade nicht erstmalig irgendwo erscheint, sondern was bereits über bestimmte feste Bedeutungen verfügt, die wiederholbar sind, eben deswegen dann auch gelesen werden können, weil man sie schon kennt. Was nicht über bestimmte feste Bedeutungen verfügt, die in diesem Sinne wiederholbar sind, kann nicht in dem Sinne eine lesbare Schrift sein. Derrida zufolge entgleiten die Traumphänomene also streng genommen dem von Freud gewählten Modell der Schrift. So etwas wie Schriftzeichen oder Worte können sie eigentlich nicht sein. Zitat: Das Fehlen jedes vollständigen und vollkommen unfehlbaren Codes bedeutet, dass die Differenz zwischen Signifikant und Signifikat, also das, wodurch ein Zeichen sicher etwas bedeutet und etwas bezeichnen kann, in der psychischen Schrift niemals radikal ist. Die dem Traum der alten Bahnungen folgt, vorausgehende, unbewusste Erfahrung leiht ihre eigenen Signifikanten nicht aus. Sie erzeugt sie. Sie bringt sie zwar nicht in ihrer Körperlichkeit hervor, erzeugt jedoch ihre Signifikanz, also ihr Vermögen, etwas zu bedeuten, etwas zu bezeichnen. Folglich sind sie, also diese Traumelemente, folglich sind sie streng genommen keine Signifikanten mehr. Lassen wir mal diese zeichentheoretischen Fachausdrücke beiseite. Die Pointe der Botschaft ist klar, oder dieser kritischen Anfrage an den Status des manifesten Traums. Der Vergleich mit der Schrift hinkt. Freud arbeitet zwar mit der Unterstellung der Entzifferbarkeit, der Status der Traumphänomene muss aber eigentlich ein spezifisch anderer sein, als dass man einfach sagen könnte, es handelt sich hier um eine Schrift. Wenn der Traum eine Schrift darstellte, umgekehrt muss man sie sich paradox vorstellen. Es wäre dann so etwas wie eine sich selbst erfindende Schrift, eine ursprüngliche Schrift oder eine Gottesschrift. Eine Schrift, die das schafft und ist, was sie besagt, und die man verstehen kann, ohne sie zuvor je gelesen zu haben. Freud selbst bietet, und wahrscheinlich unter anderem, weil ihm das klar ist, dass das Bild der Schrift einigermaßen paradox ist, dass es nur eine Art Näherung ist, mit diesem Modell zu arbeiten, Freud selbst bietet seinen Lesern, und das kennen wir ja auch schon, daher möglicherweise auch ein zweites Modell an, nämlich dasjenige des Bildes. Der Trauminhalt ist gleichsam, hieß es in der Traumdeutung, in einer Bilderschrift gegeben, deren Zeichen einzeln in die Sprache der Traumdeutung zu übertragen sind. Zitat Ende. Der Traum präferierte auch, außerdem, das hatten wir auch schon angerührt, diesen Punkt, er präferierte an bestimmten Punkten Bilder. Nämlich immer dort, wo es besondere Schwierigkeiten bei der Darstellung gab. Etwa beim Problem der Verneinung. Sie erinnern sich, diese These Freuds, der Traum kann eigentlich keine logische Verneinung ausdrücken und muss sich zu dem Zweck bestimmter Bilder bedienen. Oder auch bei dem Problem bei der Verschiebung von besonders brisanten Intensitäten oder Akzenten hinüber auf harmlosere Elemente. Freud schreibt in diesem Zusammenhang, also zu der Beobachtung, dass möglicherweise der Traum das Bildliche präferiert, bevorzugt, sich dessen bewusst bedient, Folgendes. Zitat nochmal. Da kommt jetzt also dieses zweite Register, wo uns Freud den Traum eher als Bild vorstellt. Zitat. Die Verschiebung erfolgt in der Regel nach der Richtung, dass ein farbloserer und abstrakterer Ausdruck des Traumgedankens gegen einen bildlichen und konkreten eingetauscht wird. Der Vorteil und somit die Absicht dieses Ersatzes liegt auf der Hand. Das Bildliche ist für den Traum darstellungsfähig, lässt sich in eine Situation einfügen, wo der abstrakte Ausdruck der Traumdarstellung ähnliche Schwierigkeiten bereiten würde, wie etwa ein politischer Leitartikel einer Zeitung der Illustration. Aber nicht nur, Fortsetzung Freud, nicht nur die Darstellbarkeit, auch die Interessen der Verdichtung und der Zensur können bei diesem Tausche abstrakter abstraktes Element und konkretes Bild, können bei diesem Tausche gewinnen. Ist erst der abstrakt ausgedrückt unbrauchbare Traumgedanke in eine bildliche Sprache umgeformt, so ergeben sich zwischen diesem neuen Ausdruck und dem übrigen Traummaterial leichter als vorher die Berührungen und Identitäten, wo sie nicht vorhanden sind. Denn die konkreten Termini sind in jeder Sprache ihrer Entwicklung zufolge anknüpfungsreicher als die begrifflichen. Ende des Zitats. Da gibt es also auch eigentlich eine ganz entfaltete zeichentheoretische Hintergrundüberlegung Freuds. Die abstrakteren, eher begrifflichen Elemente sind ärmer, schlechter verknüpfbar, schlechter in diese Komprimierungsarbeit und Verschiebungsarbeit des Traumes hinein zu pressen, das passt schlechter. Und insofern tendiert der Traum dazu, gerade an heiklen Stellen auszuweichen aufs Konkrete, ins anknüpfungsreichere, bildliche hinein. Mit anderen Worten, die Sprache ist nicht zwangsläufig eine Bildersprache, aber sie tendiert zum Bild, diese Sprache des Traums. Und zwar, weil sie konkrete, was immer das heißt, konkrete Sprache sein muss. In der zitierten Passage haben Sie dennoch klar heraushören können, hier spricht Freud von Bild, bildlichen, aber er spricht doch immer noch deutlich von bildlicher Sprache und von Termini zum Beispiel an einer Stelle, die konkreten Termini. Das Bild stellt also auch in solchen Passagen, in diesen Versuchen, sich diesen wenig sprachlichen, nicht wortsprachlichen des Traums anzunähern, das Bild stellt trotzdem eine gleichsam konkreter gemachte, aber eben doch eine Art Sprache dar. Derrida hat diese schwankende Umschreibung der Traumsprache Freud sehr genau untersucht. Also wer das nachlesen möchte, das ist ein Aufsatz Freud und der Schauplatz der Schrift in dem Band Die Schrift und die Differenz. Ich weiß nicht, soll ich es anschreiben? Kann man sich merken. Die Schrift und die Differenz, so ein Surkamp-Bändchen ist das auf Deutsch. Da gibt es einen Aufsatz Freud und der Schauplatz der Schrift, nicht ganz einfach zu lesen, aber das Anliegen, das Derrida verfolgt, ist, diese unterschiedlichen, ineinander geschachtelten Zeichen- und schrifttheoretischen Analogien Freuds auseinanderzunehmen, die in der Traumdeutung drinstecken. Er untersucht also diese schwankenden Umschreibungen, die reichen von Schrift im konventionellen Sinne über Bild oder vielleicht auch Bilderschrift oder Bilderrätsel. In der Weise untersucht Derrida dies, seine These ist, dass es Freud hier letztlich auf die abstrakten technischen Grundfunktionen dessen ankommt, was sozusagen die Schrift zur Schrift macht. Und dass Freud vermutet, dass eben auch diese abstrakten, sozusagen die Technizität im Hintergrund jeglicher Form von Schrift, dass das eben auch im Traum stattfindet. Nämlich, dass erinnerbare Spuren hinterlassen werden, Gravuren sozusagen vorgenommen werden, die lesbar sind, weil sie sich nicht nur auf ein Bedeutungsregelsystem, einen Code oder auch auf eine Sehordnung stützen. Sehordnung, das wäre zum Beispiel das, was uns Bilder lesbar erscheinen lässt, sondern weil sie eben nicht nur codeorientiert sind, sondern weil sie auf der anderen Seite physisch auf das verweisen, was man in ihnen lesen kann. Sie sind sozusagen in etwas hineingraviert, innerhalb dessen sie einen Unterschied machen, diese Traumzeichen. Sie bilden eine Spur. Sie sind deswegen bedeutsam, weil sie eine Spur bilden können und diese Bewegung, diese Differenzbewegung, dass in eine Fläche eine Spur hineingeprägt wird, das ist das, wofür auch die Traumzeichen stehen, wobei diese Fläche dann, was immer das genau wäre, so was wie eine Seelenfläche wäre oder dergleichen. Derrida interessiert sich für dieses abstrakte Problem, weil er sich eben für die Frage interessiert, wie funktioniert denn eigentlich Schrift? Das Schwarz auf dem Weiß des Blattes zum Beispiel. Das ist nun eine sehr abstrakte Fragestellung, die uns eigentlich traumtheoretisch auch gar nicht besonders interessieren muss. Sie erklärt nur den Hintergrund dieser derridaschen Anfragen an Freud. Die Freud-Kritik, die hierin steckt, bleibt jedoch, auch aus Derridas Perspektive. Alles deutet nämlich darauf hin, dass der manifeste Traum weder wie eine Schrift im normalen Sinne des Wortes, also eine Sprache, eine Schrift, die eine fertige Sprache niederschreibt oder einschreibt, funktioniert, noch wie eine Bilderschrift, noch auch wie ein Bild oder eine Abfolge, dichte Abfolge von Bildern funktioniert. Alles deutet in die Richtung einer sehr merkwürdigen und ganz und gar ungeklärten, sozusagen vorbedeutsamen, eigenartigen Form, die dem Träumen zu eigen ist und nur dem Träumen. Damit ergibt sich ein eigentümlicher Befund. Ausgerechnet das, was für Freud, den Praktiker, noch das vergleichsweise klarste am Traumphänomen erschienen war, der manifeste Traum nämlich, mit dem man einsetzt in der Behandlung, das sinnfällige Objekt der Interpretation sozusagen, erweist sich, wenn man da so zeichentheoretisch, erkenntnistheoretisch dran geht, als das eigentlich Ungeklärte in der Freudschen Theorie. Freud in der Tat behandelt nur bis zu einem gewissen Punkt, was das überhaupt für ein Gegenstand ist, den er den manifesten Traum nennt. Er bietet diese Analogien an, kennzeichnet, dass die nur begrenzt weit tragen, aber er fragt an diesem Punkt letztlich nicht weiter und er erklärt auch nicht, was die Tatsache eigentlich bedeutet, dass man da nur mit Analogien operieren kann und eigentlich von einer singulären Form von bedeutsamen Zeichen ausgehen muss. Das Mindeste wäre ja, dass man erklären kann, wie man diese Zeichen identifizieren und von anderen unterscheiden kann. Zweite Frage wäre natürlich, wie kann man sie angemessen deuten? Aber das ist jetzt eigentlich nicht der Punkt, sondern der Punkt ist eigentlich, wie kann man die zudeutende Gestalt des Traums identifizieren, wenn man eigentlich gar nicht sagen kann, was für ein zeichentheoretisch beispielsweise oder sprachtheoretisch oder wie auch immer zu denkendes Phänomen das ist. Freud behandelt das, was er wie Schrift behandelt und meist Traumbild nennt, im Grunde als eine theoretisch ungeklärte Angelegenheit, die er nicht weiter problematisiert. Und er behandelt den manifesten Traum, das haben wir ja auch gesehen, im Zuge der Therapie letztlich ohnehin bloß als eine Durchgangsstation auf dem Weg zum untergründigen Eigentlichen des Traums. Im Zuge der Deutung macht sich das Traumbild ja auch sozusagen selbst überflüssig. Es ist eigentlich für die Analyse nachgerade unwichtig. Das untergründig letztlich Wichtige für die Analyse ist ja der Traumgedanke. Er wiederum ist aber gerade nicht etwas, das ich als Traum erfahren oder erleben kann. Ich kann höchstens auf diesen Traumgedanken schließen. Er bleibt ein abstrakter, dem manifesten Traum letztlich bloß zugeschriebener Gedankeninhalt. Dennoch ist der manifeste Traum sozusagen eigentlich in seinem Status nicht wirklich klar. Er ist aber das Einzige, was wir erfahren können. Der schon zitierte Matthias Fischer formuliert diese eigenartige Spannung in diesen beiden Ebenen von Traum, der erfahrbare Manifeste, theoretisch eigentlich nicht geklärt, um was es sich handelt, der nur erarbeitbare Latente, als der eigentliche Interessenspunkt der Analyse. Er formuliert diese Beobachtung so, bezogen auf Freuds Buch Die Traumdeutung. Auffallend ist, dass das Element, das einzig direkt gegeben ist, der manifeste Trauminhalt, für Freud in der Kette der Traumproduktion das geringste Gewicht hat. Und zwar so gering, dass die Deutung umso vollständiger ist, je gründlicher er, dieser manifeste Trauminhalt, im Spiel der Ersetzungen verschwindet. Zitat Ende. Mit anderen Worten, Freud bietet uns ein Verfahren zur Ermittlung der untergründigen Traumgedanken unterhalb der manifesten Oberfläche des Traums. Und er bietet uns auch ein Modell des psychischen Apparates. Er bietet uns aber keine eindeutige Theorie zum Status des manifesten Traums selbst. Für ihn ist der Traum interpretierbares Zeichen, Und das reicht. Materiell gesprochen handelt es sich für Freud um Erinnerungseindrücke oder auch, denken Sie an die Sache mit den rückläufigen Energien in diesem Apparatemodell, es handelt sich vielleicht auch so um so etwas wie Quasi-Wahrnehmungen. Was aber schließen wir daraus? Und was schließen wir aus den von Freud verwendeten halben Analogien mit einerseits Schrift und andererseits Bild? Sowie aus der von ihm ja außerdem noch vorgenommenen Charakterisierung des Traumes als Akt, Sie erinnern sich. Also im Grunde, aus der Sicht dieser philosophischen Kritik an Freud, eine große Leerstelle im Modell. Bleibt schließlich noch ein weiterer unklarer Punkt, den ich nur kurz ergänze. Der Punkt ist verknüpfbar mit den beiden Bedenken, die wir jetzt schon besichtigt haben. Also sowohl mit dem ersten Bedenken, was erinnert und versprachlicht ein Träumer da eigentlich im Nachhinein? Wie kann man da zwischen primär und sekundär unterscheiden? Gibt es überhaupt einen in der Nacht ohne Wachen im Kern erkennbar und sozusagen fertigen, manifesten Traum? Erstes Bedenken. Und der Punkt ist genauso verknüpfbar mit dem zweiten Bedenken. Welchen erkenntnistheoretischen Status hat eigentlich jene Sinneinheit namens Traum, die Freud als zudeutendes Zeichen nimmt? Jene Sinneinheit, die nicht Schrift, aber eben doch irgendwie zeichenhaft sein soll, aber singulär zeichenhaft, also ein Zeichen mit einer ganz neuen Bedeutung, und die andererseits aber auch nicht lediglich ein Bild ist, weil sie eben diese untergründige Bedeutung hat und nicht einfach zum Beispiel etwas abbildet oder dergleichen. Wie genau kommt der Traum eigentlich in die gemeinsame Wachwelt und in die psychoanalytische Situation hinein? Das wäre dieses dritte Bedenken, die dritte Frage. Sie zielt sozusagen auf die Medialität des Traums. Jenseits seiner Erfahrbarkeit oder seiner Erkennbarkeit auf das Medium, das uns den Traum letztlich zur Verfügung stellt. Diese Frage lässt sich im Grunde nämlich nur so beantworten: Wie kommt der Traum eigentlich hinein in die gemeinsame Wahrheit und in die Analyse? Wir müssen die Frage so beantworten: Wir müssen den Traum stets noch immer jenseits nochmal der sekundären Bearbeitung in ein Kommunikationsmedium hinein übertragen, wenn er denn nur überhaupt irgendeine kommunizierbare Gestalt haben soll. Träume müssen beispielsweise aufgeschrieben werden, wie Freud selbst das getan hat und wie der Analytiker seinen Patienten zumeist auch wohl anrät. Oder sie müssen, wenn nicht aufgeschrieben, so zumindest erzählt werden. Oder vielleicht, man denke an Kinderträume oder an die Träume von Psychiatriepatienten, vielleicht müssen sie auch aufgemalt werden. Jeder Traum, über den wir nachdenken und sprechen können, hat diese Übertragung in eine kommunizierbare Form hinter sich. Er ist vertextet. Er wird in gesprochene Sätze gebracht, er wird malend fixiert, etc. Das aber heißt nicht mehr und nicht weniger, als dass man den Trauminhalt selbst stets nur in einer präparierten, wenn man so will, in einer nicht etwa originalen, unmittelbaren Form vor sich haben kann, wenn man ihn denn überhaupt kommunizieren will. In die gemeinsame Welt gelangt der Traum immer nur durch seine Ersetzung, heißt es bei Matthias Fischer. Ein Sachverhalt, den Freud und erst recht Lacan wohl nicht abstreiten würden, sie denken ihn aber eigentlich nicht zu Ende. Sie übergehen das Problem mehr oder weniger pragmatisch. Sie nehmen für die Zwecke der Analyse die Traumerzählung, die Niederschrift des Traums, das Gemalte oder wie auch immer, eben dann als den manifesten Traum. Aber wir haben hier nochmal ein gesondertes, sozusagen medientheoretisches Problem vor uns. Hier gibt es noch einmal eine Übersetzung. Also nicht nur die Erfahrbarkeit aus der Wacherfahrung heraus ist, könnte man schon als eine prekäre Form des Übergangs oder des Transfers aus dem Schlafen heraus interpretieren, sondern eben auch dieses kommunizierbar machen, die Niederschrift oder dergleichen. Sie nehmen also, Freud, Lacan und so weiter, für die Zwecke der Analyse das, was vorliegt, als den manifesten Traum, Zugleich aber eben, und das, damit sind wir dann wieder beim zentralen Punkt, wird noch der manifeste Traum auf eigenartige Weise darauf reduziert, ein Zeichen zu sein, ein Wunsch psychologisch Gemeintes zu vertreten und daher ein sich in der Deutung aufhebendes Zeichen zu sein. Die manifeste Traumerfahrung wird nicht ernst genommen. Das könnte der gemeinsame Nenner der genannten drei Einwände sein. Der manifeste Traum wird nicht etwa nicht wörtlich genommen. Also das ist jetzt nicht die Alternative, den Traum wörtlich zu nehmen. Wer könnte das schon? Aber er wird aus der Sicht dieses Einwands eigentlich immer noch zu wörtlich genommen, wenn man ihn nämlich für objektiv lesbar hält. Der Traum wird, wenn man ihn wie Freud lesen will, nicht ernst genommen in seinem Eigenwert, ein Typ von Zeichen zu sein, wenn denn überhaupt ein Zeichen, dann muss es ein Typ von Zeichen sein, das wir so nicht kennen. Noch das, was die Psychoanalyse tut, oder auch die psychoanalytische Gesellschaftskritik, ihn, den manifesten Traum, zum Beispiel als Bild auffassen, das letztlich nicht Bild ist, sondern nur Niederschrift eines entstellten Wunsches, schon das nähme den radikal unvergleichlichen Charakter, die phänomenale Fremdheit des Traumzeichens nicht ernst genug. Das wäre der gemeinsame Nenner dieses Einwands, dieser zweiten Typs von Psychoanalysekritik. An dieser Stelle nun nachgehakt, hat neben den bereits zitierten Autoren und auch übrigens etwas früher als diese, ein weiterer Autor, Michel Foucault, in einem Text aus dem Jahr 1954. Es handelt sich da um eine Einführung zur französischen Ausgabe eines Aufsatzes eines deutschsprachigen Psychoanalytikers, nämlich Ludwig Binswanger. Soll ich den Namen mal eben anschreiben? Der Aufsatz von Binswanger heißt Traum und Existenz. Er stammt aus dem Jahre 1930 und ist philosophisch deswegen interessant, weil Binswanger hier gegenüber der freudschen Traumdeutung deutliche Akzentverschiebungen vornimmt. Binswanger tut etwas, was Freud gerade nicht getan hat. Er verweilt nämlich bei bestimmten manifesten Trauminhalten oder Traumbildern und deutet diese oder betrachtet diese, müsste man vorsichtiger sagen, in einem allgemeineren Sinne im Hinblick auf Leben bzw. auf existenzielle Stimmungen überhaupt, bevor er sie denn in einem weiteren Sinne auf die Lebensgeschichte des Patienten bezieht. Also er tut genau das, dass er diese manifesten Traumbilder zunächst mal gesondert in den Blick nimmt. Foucault nun wiederum, ist jetzt ein bisschen schwierig, jetzt haben wir es mit diesen beiden Ebenen zu tun, Foucault hat diesen Binswanger-Text, die französische Ausgabe, ediert und dann diese Einleitung dazu geschrieben, die aber ein eigener theoretischer Text ist. Foucault liest nun diesen Binswanger-Aufsatz nicht deswegen, weil er Binswangers Traumtheorie vollständig überzeugend fände. Ihn interessiert, also Foucault ist auch Philosoph, kein Analytiker, Foucault interessiert an diesem Aufsatz, dass Binswanger gleichsam noch einmal auf den Punkt Null der freudschen Traumtheorie zurückgeht und nämlich nach der Art und Weise fragt, in der der manifeste Trauminhalt bedeutet. Der Traum bedeutet eigentlich nicht, wäre eine erste Antwort von Foucault, die aber mit Binswanger gut begründen kann. Der Traum bedeutet nicht einfach, er verkörpert eher etwas. Und das, was er verkörpert, ist etwas Existenzielles in der Wortwahl Binswangers. Er zeigt dieses mehr, als dass er wie eine Sprache oder ein Code, zu der es eine Entschlüsselungsregel geben könnte, als dass er es sozusagen bezeichnen würde. Er zeigt es eher. Sprache wäre der Traum aus dieser Sicht also nicht. Aber die Erklärung, er sei Bild oder etwas zwischen Sprache und Bild, reicht aus dieser Sicht ebenfalls nicht aus. In der Tat gibt es bei Freud eine Depotenzierung des Bildcharakters, des umgedeuteten Traumes. Also bildliche Elemente werden tendenziell zugunsten dieses Modells Sprache hintangestellt. Aber eben ein Bild anstelle einer Sprache ist das Traumgebilde auch nicht. Foucaults Vorwurf lautet denn auch, Freud verkenne, dass das Traumgebilde gewissermaßen noch mehr ist als ein Bild. Dass es in seiner Unvergleichlichkeit mit Sprache und Bild tatsächlich ein grandioses Anzeichen für etwas, auch zeichentheoretisch radikal Eigensinniges sein müsse, eine radikal unbekannte Form von Bedeutungsträger und kein auf irgendeine Regel beziehbares Etwas. Foucaults, ebenfalls auch von ihm dann in diesem Vorwort Binswanger zugeschrieben, These lautet daher, der Traum in dieser radikalen Eigensinnigkeit, etwas, das noch mehr wäre als ein Bild, stellt, wenn wir das fokussieren, im Grunde überhaupt keine psychologischen Fragen vorweg, sondern er wirft ein Weltproblem auf sozusagen. Er stellt erkenntnistheoretische Fragen, aber auch die Frage nach seinem eigenen Status in der Welt. Wie kann man dieses radikal fremde Unding denn überhaupt sozusagen in eine Realität hineinlegen? Das wäre die Frage vor jeder psychologischen Frage, die man am Traum noch festmachen könnte. Der Traum erfordert, so Foucault, eine Erkenntnistheorie. Der Traum ist bei Freud, jetzt Zitat aus diesem Text von Foucault, das den Ausdrucksformen der Motivierung und der Methoden der psychologischen Entschlüsselung gemeinsame Element. Er ist das Symbolische und die Grammatik der Psychologie in einem. Freud hat so eine psychologische Dimension des Traumes wiederhergestellt. Aber, das wäre jetzt die Kritik an Freud, er war außerstande, den Traum als eine besondere Erfahrungsform zu erkennen. Er hat ihn in seinem Urmodus wiederhergestellt mit Bruchstücken von Wachgedanken, symbolischen Übersetzungen und impliziten Verbalisierungen. Die logische Analyse des Ganzen jedoch ist die Logik des Diskurses. Und mit diesem Wort meint Foucault des Diskurses der Psychologie. Die Motivation, Fortsetzung des Zitats, die Motivationen und die Strukturen, die man daran, also am manifesten Traum entdeckt hat, haben dieselbe psychologische Webart wie die Formen des wachen Bewusstseins. Freud hat den Traum psychologisiert. Und das Privileg, das er ihm im Bereich der Psychologie gab, nimmt ihm jedes Privileg als besondere Erfahrungsform. Zitat Ende. Damit hätte man jetzt eine Großdiagnose, die den gesamten Ansatz Freuds betrifft, und Sie erinnern sich an diese Anthropologien des 19. Jahrhunderts, die ja auch schon am Traum rumgedoktert haben, sozusagen in verschiedene empirische Wissenschaften eingegliedert. Gemessen daran hatten wir ja gesehen, ist Freud, der den Traum ausdrücklich zum Gegenstand einer neuen wissenschaftlichen Disziplin macht, jemand, der natürlich dem Traum eine ganz neue Form von Dimensionalität gibt. So gesehen kann man sagen, er hat etwas wiederhergestellt, den Traum auch in ein bestimmtes Eigenrecht gesetzt, gemessen an den Anthropologien kurz vorher. Aber, lautet eben Foucaults Einwand, das zitiere ich nochmal, Freud hat den Traum psychologisiert. Und das Privileg, das er ihm im Bereich der Psychologie gab, nimmt ihm jedes Privileg als besondere Erfahrungsform. Freud nimmt den manifesten Traum zwar ernst, aber er behandelt ihn als der Idee nach vollständig ausdeutbares psychisches Phänomen. Auch die Metapher von den Traumbildern in der Traumdeutung, wie die häufiger verwendet, verdeckt die radikale Besonderheit der Traumerfahrung nur, als dass sie den Traum in seinem erkenntnistheoretisch eigenständigen Status in sein Recht heben will. Freud ist es nicht gelungen, so Foucault, über ein von der Psychologie des 19. Jahrhunderts fest errichtetes Postulat hinauszukommen, dass nämlich der Traum eine Rhapsodie von Bildern sei. Doch der Traum ist zweifellos allein deshalb schon etwas anderes als eine Rhapsodie von Bildern, weil er, so Foucault, eine imaginäre Erfahrung ist. Und von einer psychologischen Analyse lässt er sich deshalb nicht ausschöpfen, weil er ebenso dem Bereich der Erkenntnistheorie untersteht. Oder in einer Formulierung von Matthias Fischer, Zitat nochmal, nicht nur das Sprachmodell, sondern auch die Betonung der Visualität stellen Ersetzungen dar. Was ersetzt wird, ist die absolute Ungegenständlichkeit des Traums. Hier sehen wir, wie ganz anders als der erste, dieser gesellschaftstheoretische Typ, dieser zweite Typ von Freud-Kritik gelagert ist. Er zielt nicht darauf, das Muster der psychologischen Diagnose im Kern beizubehalten, aber dann gesellschaftlich zu verallgemeinern sozusagen. Die Suche nach den Deutungswiderständen und nach dem darunterliegenden abweichenden Wunsch und damit dieses Muster des Traums als Zeichen, im Prinzip kennbares Zeichen und damit Symptom. Diesen Weg waren ja im Grunde die Theorien von Marcuse, Fromm, Reich und so weiter gegangen. Sie kritisierten Freud, aber sie dehnten, was jetzt den Status des manifesten Traums angeht, exakt die freudsche Lesart des Traums geradezu noch aus, auf die Frage nach der möglicherweise kranken Wirklichkeit nicht als Individuums, sondern recht verstanden eigentlich der ganzen Gesellschaft. Also, genau dieser Knackpunkt nach dem Status des manifesten Traums war in dieser ersten gesellschaftstheoretischen Variante eigentlich nicht aufgetaucht, sondern an dem Punkt hatten die Freud beim Wort genommen und die Deutung dann eben anders angelegt. Der zweite Kritiktyp hingegen, von Derrida bis Foucault könnte man sagen, zielt darauf, oder von Foucault bis Derrida zeitlich gesprochen, zielt darauf, die erkenntnistheoretische Frage nach der Differenz zwischen dem, was da der Wirklichkeit entgegensteht und dem, was man ihm als Wirklichkeit gegenüberstellt, gleichsam durch Freud hindurch zu erneuern. Scheitert nicht die Psychoanalyse bei aller Aufmerksamkeit, die sie dem Traum zuteilwerden lässt, an der radikalen Andersheit des Phänomens, dass sie da unter Übergehung der erkenntnistheoretischen Probleme, die Freud offensichtlich spürt, die aber nicht weiter zu Ende denkt, an der radikalen Andersheit des Phänomens, dass sie da als ein vermeintlich klar greifbares, umrissenes Objekt an den Anfang der therapeutischen Deutungsarbeit stellt. Scheitert sie nicht daran, dass sie die Wirklichkeit ihres Ausgangsgegenstandes gar nicht bestimmen kann? Und damit auch die empirischen Grenzen. Scheitert sie nicht letztlich an der Wirklichkeitsfrage selbst, sofern sie sie eben nicht stellt. Nicht auf diesen Punkt. Natürlich ist das Realitätsprinzip dann da und so weiter, aber das klappert ja alles hinterher. Und es ist nur möglich, weil sozusagen die erste, die manifeste Gestalt, die da in den Mittelpunkt gerückt wird, dieser Traum am Beginn der Analyse, eben nicht bezogen wird auf die Differenz von Traum und Wirklichkeit. Bis ins 19. Jahrhundert, schreibt Foucault, der auch die Psychoanalyse historisch vergleichend untersucht, also in dieser Binswanger Einleitung bespricht er oder erwähnt er einige, nicht alle, aber einige der Traumtheorien, mit denen wir uns befasst haben. Das heißt, er fragt sich auch nach der historischen Positionierung der Freudschen Anstrengung. Bis ins 19. Jahrhundert, stellt er dabei fest, wurde das Problem des Traumes in Termini einer Erkenntnistheorie gestellt. Der Traum wird als eine absolut besondere Erfahrung beschrieben, für die sich, sofern überhaupt, eine Psychologie nur sekundär und abgeleitet von einer Erkenntnistheorie her aufstellen lässt. Von einer Erkenntnistheorie, die ihn als Erfahrungstypus zunächst einmal einordnet, bevor man ihn psychologisch deutet. An diese vergessene Tradition, schreibt Foucault, knüpft Binswanger eben in Traum und Existenz wieder an. Dies also ist es, was Foucault an Freud kritisiert, wenn er formuliert, dieser habe den Traum psychologisiert. Er habe ihm zwar im Bereich der Psychologie ein Privileg gegeben, aber indem er das getan habe, habe er eben dem Traum jenes Privileg als besondere Erfahrungsform, als eine Erfahrung, von der man nicht einfach ausgehen kann, um sie dann psychologisch auszudeuten, sondern die man als Erfahrung erstmal situieren können muss. Dieses Privileg habe er im selben Atemzug genommen, den Traum, den er also zum Mittelpunkt seiner Wissenschaft macht. Nicht nur die empirische Psychologie des 19. Jahrhunderts vor Freud hat den Traum auf eine bloße empirische Körpertatsache reduziert, sondern auch Freuds hermeneutische Traumwissenschaft, seine den Traum deutende Wissenschaft, reduziert den Traum. Auch wenn sie eine hermeneutische Disziplin ist und den Traum als Zeichen begreift und nicht einfach nur als eine empirische Körpertatsache. Sie reduziert den Traum und sie folgt dann auch auf ihre Weise der Idee einer objektiven Empirie der Seele. Nach Freud hat der manifeste Traum zwar eine psychologische, aber er hat nicht, was man nennen könnte, eine ontologische Bedeutung. Also eine, die die Beschaffenheit der Wachwelt in Frage stellt und nicht nur die Art und Weise unseres Zurechtkommens mit ihr, dieser Wachwelt. Also, das kann, jetzt ist die Glocke durch. Ich wiederhole das nochmal. Also nach Freud hat der Traum zwar eine, der manifeste Traum zwar eine psychologische, aber er hat nicht, was man nennen könnte, eine ontologische Bedeutung. Also er hat nicht die Bedeutung eines Phänomens, das die Beschaffenheit der Wachwelt als Wachwelt in Frage stellt. Nach Freud handelt es sich ausschließlich um ein Phänomen, an dem wir die Art und Weise unseres Zurechtkommens mit der Wachwelt letztlich ablesen können. Kommen wir noch kurz zurück auf jenen Ludwig Binswanger, den Foucault dann 1954 behandelt. Den habe ich jetzt ja quasi nur so als Vehikel benutzt und Foucault sprechen lassen. Auch Binswanger gehört zu den Freud-Schülern der ersten Generation und er hat als Psychoanalytiker praktiziert. Binswanger setzte jedoch, und in diesem Sinne mag er zu den frühesten Vertretern vielleicht dieser erkenntnistheoretischen Anfrage an die Psychoanalyse zählen, er setzte jedoch schon früh, vielleicht ein wenig vergleichbar mit C.G. Jung, aber in einer sehr viel behutsameren und reflektierteren Weise, er setzte weniger auf das Modell einer inneren Triebdynamik, als Freud das tat oder als das auch Marcuse oder ganz besonders Reich getan hat und eben die anderen aus dieser gesellschaftstheoretischen Richtung, die ja diese stark physiologische Seite der Freudschen Theorie durchaus unproblematisch genommen haben oder sogar noch forciert. Reich hatte das ja ganz stark auf Körper, auf die somatische und energetische Seite geschlagen, was Freud an, also noch so als Apparat bezeichnet hatte und sehr modellhaft diskutiert. Also Binswanger setzt weniger auf das Modell der inneren Triebdynamik. Er sah im Leiden seiner Patienten und in ihren Träumen vielmehr, das Stichwort hatte ich schon genannt, existenzielle. Das heißt, dass jeweils das soziale Weltverhältnis oder das äußere Weltverhältnis betreffende Krisen. Der Patient ist für Binswanger nicht krank in einem triebphysiologischen Sinne, sondern eher in dem Sinne, dass er über keine existenzielle Positionierung seiner selbst zur Welt hin verfügt. Dass gewissermaßen für den Patienten seine Welt aus den Fugen ist, dass er in ihr nicht vorzukommen weiß. Und damit das nicht nur sein psychischer Kräftehaushalt aus den Fugen ist. Was in der Behandlung dann in Frage steht, für Binswanger, ist letztlich nicht sozusagen Triebabfuhr und dergleichen, sondern eher die Frage nach der Findung einer Form, eines Modus des Menschseins. der Art und Weise, wie man Mensch sein kann, sozusagen, so nennt er das, der ungeistigen Möglichkeit des Menschseins, also der Vorbedingung, noch diesseits möglicherweise von dem, was man klar artikulieren kann. Zitat Binswanger: Ein Einzelner wird aus einem nur Selbigen ein Selbst oder der Einzelne aus dem Träumer ein Wacher in dem unergründlichen Augenblick, wo er sich entscheidet, nicht nur wissen zu wollen, wie ihm geschieht, sondern auch selber einzugreifen in die Bewegung des Geschehens, wo er sich entschließt, in das bald steigende, bald fallende Leben Kontinuierlichkeit hineinzubringen oder Konsequenz. Zitat Ende. Schwieriges Zitat. Also da steckt sozusagen eine ganze Vision von Behandlungsziel oder dergleichen drin. Also der Einzelne wird zum Selbst in dem Moment, wo ihm nicht nur etwas widerfährt, sondern wo er sich entscheidet, auch selber einzugreifen in die Bewegung des Geschehens, wo er sich entschließt, in das bald steigende, bald fallende Leben Kontinuierlichkeit hineinzubringen oder Konsequenz. Ende des Zitats. Vielleicht könnte man das so übersetzen: Man muss sich zur Welt entscheiden und zu ihr stellen können, um ein seelisch lebensfähiges Selbst zu sein auf Dauer. Und diesen unergründlichen Augenblick der Entscheidung, um diesen herum, muss sich nach Binswanger die psychoanalytische Behandlung drehen. Sie merken, eine gewisse Nähe zu Lacan ist hier erkennbar. So wie Lacan dieses Drama der Analyse beschrieben hat, ging es ja auch darum, dass es da etwas gibt, was nur der Patient tun kann. Aber es geht eigentlich um die Praktik zwischen diesen beiden, also die Reibung, muss man auch sagen, die Widerständigkeit, die sie sich gegenseitig bieten können, die den einen in die Lage versetzt, in dieser Form zu sich selber zu finden, während der andere versucht, das richtige Gegenüber dafür zu sein. Allerdings betont Binswanger nicht in der gleichen konsequenten Weise den sprachlichen Charakter des therapeutisch wirksamen Geschehens. Das war ja die Pointe Lacans gewesen. Binswanger hält sich, das hat man in diesem Zitat jetzt schon so ein bisschen angemerkt, er hält sich an die Philosophie. Sein Gewährsmann, letztlich ist das Existenzdenken, oder seine Gewährsfigur, ist das Existenzdenken von Martin Heidegger. Es geht in der Therapie letztlich um den Weg zu einer gewissen existenziellen Entschiedenheit und damit einer Positionierung in der Welt als Dasein, dem es um sich selbst geht, würde das in Heideggerschen Worten ausgedrückt heißen. Das jetzt nur für Heidegger-Kenner, die anderen brauchen da nicht weiter drüber nachdenken. Der Patient muss sich, kann man sagen, gleichsam zu sich selbst entschließen können und zur Welt. Das hat was mit einer Positionierung, die bedeutet, auch eingreifen zu können, nicht nur die Welt als Widerfahrenes irgendwie ablaufen zu lassen und sich darin nicht finden zu können, zu tun. Der Patient muss eine Form auftun, sein eigenes Dasein zu ergreifen. Er muss zu einer gewissen Eigentlichkeit finden. Nicht körperliches Ausagieren oder Abfuhr von Trieben sind dazu erforderlich, das wäre wieder diese physiologische Schiene eher, sondern, so nennt Binswanger das, Daseinserkenntnis. Ein Akt des Begreifens. Dieser Akt aber lasse sich nicht in psychologischen Kategorien objektivieren. Dasein ist für Binswanger eine sich letztlich entziehende Kategorie. Es gibt so etwas wie eine Unergründlichkeit des Grundes im Dasein. Nochmal ein Zitat, das ist jetzt wieder was für Heidegger-Fans. Also Binswanger: Daseinserkenntnis reicht so weit, als Dasein sich abspielt als Miteinandersein von Ich und Du. Als Mitsein von einem oder den einen mit dem oder den anderen. Als zu sich selbst und außer sich selbst sein und schließlich als das Selbstsein. Nur dieses Spiel vermögen wir zu erkennen. Zitat Ende. Diese Existenzphilosophie im Hintergrund der Binswangerschen Arbeiten, also ich lasse es bei diesen Kostproben, Das kann man jetzt nicht so im Ganzen schon verstanden haben. Ich wollte Ihnen einfach so zeigen, in welchen Kontext der Binswanger selber hineingehört. Diese Existenzphilosophie im Hintergrund, dieser heideggerianische Unterton, Daseinserkenntnis und dergleichen, interessiert jetzt den Foucault weniger, wenn er Binswangers Umgang mit dem Traum als exemplarisch herausstellt. Es ist ja auch ein Vierteljahrhundert, nachdem Binswanger selbst seinen Text geschrieben hat, dass Foucault darauf zurückkommt. Nach Foucault findet Binswanger einfach, aber was heißt hier einfach? Zitat, zu der Vorstellung zurück, dass der Bedeutungswert des Traumes sich nicht auf die dafür machbaren psychologischen Analysen beschränkt. Die Traumerfahrung verfügt im Gegenteil über einen umso reicheren Inhalt, als sich herausstellt, dass sie auf die psychologischen Determinismen, in denen man sie einzuschließen versucht, nicht reduziert werden kann. Zitat Ende. Die Traumdeutung, so wie Freud sie entfaltet, mag also ein technisch raffiniertes und in sich durchaus stimmiges Verfahren sein. Aber der manifeste Traum, so wie er dort herauspräpariert wird in der Konstellation der Analyse, ist eben nicht ein Paradigma der Psyche, der Seele im Allgemeinen. Der psychische Apparat ist nicht die allgemeinere Form der individuellen Existenz oder dergleichen. Das wäre wahrscheinlich die Pointe, auf die sich Binswanger und Foucault verständigen könnten, was jetzt die Freud-Kritik angeht. Ich denke, jetzt aus der Sicht unserer Vorlesung sind wir in gewisser Weise mit dieser zweiten Kritiklinie an der Freud'schen Traumwissenschaft wieder am Anfang unserer Vorlesung angekommen. Der Traum ist eine künstliche Reduktion, lautet ja im Grunde die Botschaft, jetzt, also der manifeste Traum und dann auch alles, was man daraus an therapeutisch Gewinnbringendem herauslesen kann. Im Sinne der Kritik könnte man aber sagen, wenn wir das erkannt haben, so wie das jetzt diese verschiedenen Autoren, die ich da heute versucht habe zusammenzugruppieren, wie sie das herausstellen bei Freud oder gegen Freud, das führt zu einer Wiederkehr des Staunens, muss man sagen, vor dem manifesten Traumphänomen. Das Thema der radikalen Fremdheit und des deutungssprengenden Reichtums des Traumes, ohne dass er sozusagen in dem Sinne wörtlich genommen irgendwie sinnvoll wäre, ergibt sich mit diesem Typ der Kritik gleichsam aus dem Zentrum der psychoanalytischen Erfahrung heraus noch einmal neu, wenn wir diesen Punkt des Status des manifesten Traums herausgreifen. Macht man sich klar, dass die Psychoanalyse über kein Konzept der manifesten Traumerfahrung verfügt, dann haben wir im Grunde ja, den Bogen zum Beginn unserer Vorlesung und den Grundfragen geschlossen. Denkt man Freuds Unterlassung zu Ende, keine Theorie der manifesten Traumerfahrung, dann wirft uns das sozusagen in den abenteuerlichen Horizont der Antike oder der Romantik zurück, vielleicht auch in die Zeit des Mittelalters mit seiner Sorge um den Traum als möglicherweise göttliche Botschaft. Alle diese Auffassungen des Traumes sind zwar sozusagen alles andere als aktuell für uns heute, aber sie wissen im Grunde nicht weniger und nichts weniger Begründetes von ihrem Objekt als die Psychoanalyse auch. Eben weil die Psychoanalyse über den manifesten Traum, sieht man von der Tagesreste-Theorie und von dem Thema der Körperträume ab, die aber ja schon Aristoteles schildert, fast nichts weiß. Also, man könnte sagen, wir sind jetzt zurückgeworfen auf den Beginn unserer Vorlesung. Aber was heißt zurückwerfen? Wir stehen eben wieder vor der sehr grundsätzlichen Frage des Ortes und des Status der Traumerfahrung überhaupt in einer Welt, die wir, auf welche Weise auch immer, von der Wachwelt her denken und die von dieser Wachwelt her gesehen den Traum nur als eine radikal befremdliche und undenkbare, als eine fantastische Erfahrung rekonstruieren kann. Er bleibt freilich eine erfahrbare Erfahrung, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Und das ist das Bemerkenswerte. Foucault verwendet in seinem Binswanger-Text für diese fremde, aber eben erfahrbare Erfahrung nicht den Begriff des Fantastischen oder der Fantasie, den wir namentlich aus dem Kontext der Romantik kennen, sondern er verwendet, ich hatte es einmal zitiert, das zitiere ich jetzt nochmal, die alte philosophische Kategorie der Imagination. Der Terminus, den er anbietet, ist Imagination. Zitat: Wie jede imaginäre Erfahrungsform ist der Traum eine besondere Erfahrungsform, die sich durch die psychologische Analyse nicht vollständig wiederherstellen lässt und deren Inhalt den Menschen als transzendiertes Sein bezeichnet. Das Imaginäre als Zeichen der Transzendenz und der Traum als Erfahrung dieser Transzendenz unter dem Zeichen des Imaginären. Das Zitat Ende. Das ist jetzt keine Definition, das ist eine Umschreibung. Transzendenz ist auch ein traditionsreiches Wort, heißt Überschreitung. Also der Traum, das Imaginäre als Zeichen der Überschreitung und der Traum als Erfahrung dieser Überschreitung unter dem Zeichen des Imaginären. Und diese Überschreitung ist eben auch eine Überschreitung des Menschen in gewisser Weise. In dieser Übersetzung können wir wahrscheinlich zustimmen, dass das eine Möglichkeit ist, die Größe des Problems zu beschreiben, die im Traum steckt, philosophisch gesehen. Wie soll man nun das aber weiterdenken? Konkret hält sich Binswanger in Traum und Existenz an ein berühmtes Heraklit-Fragment, mit dem wir uns noch nicht sehr ausführlich beschäftigt haben. Das lautet: Der wache Mensch lebt in einer Welt der Erkenntnis. Der Schlafende hingegen hat sich zur Welt gewendet, die ihm eigen ist. Der Kranke wie auch der Schlafende ist im Sinne dieses Heraklit-Satzes nicht sozusagen bewusstseinsmäßig abwesend, er ist vielmehr abgekehrt, weltlos sozusagen. Foucault betont, wieder mit Binswanger, dass der Witz des Heraklitsatzes nicht sein kann, dass wir im Schlaf wegen des Wegfallens von Wahrnehmung gleichsam in einer leeren Situation wären. Also so etwa, als hätte jemand die Rollläden runtergelassen oder uns irgendwie, also da was ausgeknipst. Wir erinnern uns, die Traumtheorie des Aristoteles hatte etwas so angesetzt: Weil wir im Schlaf keine spektakulären Wahrnehmungen mehr haben, kommen diese ganzen kleinen Nachwirbel der Tageseindrücke spürbar zur Geltung. Man kann diesen Heraklit, der Schlafende hat sich zur Welt gewendet, die ihm eigen ist, das könnte man eher so lesen, und Binswanger und Foucault fassen das so auf, dass es da eine spezifische Fülle, einen Reichtum gibt, jenseits des Nachhalls von Wahrnehmungen, eine einsame und bizarre Dimension, eine, die irreal ist, weil sie ihrer ganzen Struktur nach nicht vom Hauch der Möglichkeit einer Teilbarkeit mit den anderen berührt wird, während sie entsteht. Also, wenn wir uns diese eigene Welt, diese von der Welt der anderen definitiv, qualitativ, prinzipiell unterschiedene, wenn man sich dieses Bild zu eigen macht, dann käme man darauf, dass der Traum eine spezifische, genuine, bizarre Form von Fülle oder Reichtum haben könnte, der in keiner Weise auf die Wahrnehmungswelt in seiner Logizität irgendwie begrenzt oder bezogen ist. Die Romantik mag etwas Ähnliches gemeint haben, wenn sie von Poesie sprach. In der Bewegung eines nicht bewusst inszenierten, gleichsam kontrollierten, sondern eines diesseits der Bewusstseinsoperation gelegenen Preisgebens von gemeinsamer Welt würde sich so gesehen eine Art Universum der Imagination auftun, eine Zone, von der her sozusagen die Freiheit Welt wird. Das ist eine gewagte Formulierung, die Foucault in dem Aufsatz anbietet. Sie merken, sehr verwickelt. Wenn wir jetzt wieder am Punkt Null sind, was den Traum angeht, oder was heißt Null, also den Kreis durchschritten haben, gibt es eine Menge sehr grundsätzliche und mehrdeutige Fragen, die sich auftun. Belassen wir es für heute dabei. Gleichsam im Durchgang durch die Traumwissenschaft Freuds ergibt sich mitten im Zentrum des freudschen Umgangs mit der Traumerfahrung, nämlich in seiner vereinfachenden Durchstreichung, dieses pragmatischen Übergehens der Frage nach dem Status des manifesten Traums. So etwas wie eine Rückgewinnung der romantischen Frage oder überhaupt der antiken Problemstellung oder auch aller Fragestellungen, die wir bislang besichtigt haben. Es scheint, als wisse das 20. Jahrhundert nicht mehr über den Traum, als es das 4. vorchristliche Jahrhundert diskutiert oder vielleicht sogar als das Fragment des Heraklit, eines der ältesten Schriftstücke der philosophischen Überlieferung überhaupt, zu sagen vermag. Ich möchte diesen Punkt in der übernächsten und letzten ja dann Vorlesung noch einmal aufgreifen und einige Schlussüberlegungen anfügen und auch nochmal versuchen, vergleichend auf die vielen, vielen Stoffe, die wir besichtigt haben, einzugehen. Damit das traumtheoretische Ergebnis für dieses Semester nicht ganz so statisch und beliebig klingt, alles wieder offen sozusagen. Wir sollten uns also abschließend durchaus noch einmal nach der Vielgestaltigkeit dieser Modellierung von Traum und Wirklichkeit fragen. In der kommenden Vorlesung findet ja aber, da erinnere ich mich nochmal dran, diese Klausur statt. Erstens, die Klausur beginnt um 10 vor. Wer Spaß hat mitzuschreiben, je mehr, desto besser. Die wird gehen bis etwa 9:45. Und die möchte ich dann in der letzten Sitzung auch zurückgeben. Ich möchte in der nächsten Sitzung aber, das ist ja dann so eine angebrochene Halbe sozusagen, nochmal einen Exkurs einschieben, bevor es dann übernächstes Mal weitergeht. Und zwar soll er nicht um die schöne Literatur gehen, sondern um die Bilder. Heute war ja schon viel von Zeichen und Bild die Rede. Ich bringe also zum Einschub sozusagen beim nächsten Mal einige Bilder mit. Ich bin keine Expertin in Bildinterpretation, aber es gibt eben auch Versuche zum Thema Traum aus verschiedenen Epochen im Bereich der bildenden Kunst. Das wäre dann so für die halbe Sitzung was. Ja, damit für heute nur noch die Zusammenfassung. Neben der gesellschaftskritischen Verallgemeinerung der Psychoanalyse gibt es eine zweite, eine eher erkenntnistheoretische und wissenschaftskritische Richtung einer Infragestellung der Theorie und Gesamtkonzeption Freuds. Diese betrifft nicht die Deutung des manifesten Traums, sondern die Frage, wie man den unbewussten Strukturen, unterhalb eines Traumbildes wohl tatsächlich gerechnet, sie betrifft vielmehr den Status dieses manifesten Traumbildes selbst. Mit was für einem Objekt arbeitet die Psychoanalyse da eigentlich? Verkennt sie nicht, schon diesseits der Frage nach den unbewussten Strukturen und dem latenten Traumgedanken, bereits den ja nur vermeintlich klaren Status ihres Ausgangsobjekts? Sekundäre Bearbeitung etwa und etwas nächtlich Primäres. Lassen sich diese beiden Ebenen überhaupt trennen? Zweitens schwankt Freud zeichentheoretisch hin und her zwischen der Behandlung des manifesten Traumeindrucks als einer Art von Schrift oder aber einer Art von Bild. Zum Beispiel der Philosoph und Zeichentheoretiker oder Schrifttheoretiker Jacques Derrida arbeiten das heraus. Sieht man näher hin, dann zeigt sich, dass in der Traumdeutung im Grunde beide Modelle scheitern. Der Traum ist weder Schrift noch ein Bild, noch eine Sequenz von Bildern. Der Psychoanalyse sei es niemals gelungen, die Bilder sprechen zu lassen, heißt es bei Michel Foucault, der sich auch kurz mit diesem Thema beschäftigt. Und dieser Satz ist eben auch auf Freud gemünzt. Drittens, Foucaults Kritik am Traumverständnis der Psychoanalyse rückt einen kleinen Aufsatz des Analytikers Ludwig Binswanger ins Licht. Binswanger, wie wohl selbst eben Praktiker, löst sich von einer psychologischen Sichtweise der Rolle des Traums in der Therapie, den letztlich auf eine an seiner Oberfläche jedenfalls unproblematische Natur des Traums bezogenen Blick der freudschen Seelenwissenschaft und auch den Realitätsbezug der Psychoanalyse, einen nämlich allzu selbstverständlich naturalistisch deutenden Bezug, ersetzt Binswanger durch eine Perspektive, die das vermeintliche Problem der Krankheit als ein Problem des Weltverhältnisses oder, wie er es nennt, der Daseinsform begreift. Der Unterschied zwischen dem Träumer und dem Wachenden und dem Kranken irgendwo dazwischen ist lediglich einer der existenziellen Hinwendung oder Entschlossenheit des Individuums, des Daseins zur Welt. Viertens, als Theorie des manifesten Traums betrachtet, weiß die Psychoanalyse im Grunde nicht mehr und nichts qualitativ besser Begründetes über ihr Objekt zu berichten, als die Traumtheorien historisch anderer Zeiten. Eher vielleicht sogar weniger. Das betrifft vor allem die Frage nach dem übergängigen Verhältnis von Schlaf, Traum, Nacht und Wirklichkeit, Wachsein, Reflexion. Denn diese, die Wirklichkeitsfrage, wird in der Psychoanalyse auf das Thema des psychischen Widerstandes reduziert. Das war die Diagnose Binswangers und Foucaults gewesen. Der Traum verliert in der Psychoanalyse in gewisser Weise seine Weltbedeutung. Er wird psychologisiert, hieß das. Soweit für heute diese zweite Richtung. Sie merken, keine ganz einfache Materie, aber Sie sehen, dass es auch an einem wirklich anderen und philosophisch interessanten Punkt ansetzt, wie diese Autoren sich mit Freud beschäftigen. Ich wollte noch für die Klausur Interessenten sagen, dass der Stoff der heutigen Vorlesung in der Klausur keine Rolle spielt. Also ich frage nicht nach Foucault oder Binswanger oder Derrida, was ja alles jetzt mehr sozusagen im Sinne des kritischen Grundgedankens nur sehr en passant vorkam. Also da brauchen Sie sich jetzt nicht zu viel Sorgen machen, dass Sie da drin feststecken bleiben. Die Klausur ist gut leistbar für alle, glaube ich. Okay. Ja, noch eine Frage?
Jetzt kenne ich alle, was Sie. Ich hätte noch eine Frage, ob Sie noch darauf eingehen. Ich scheint es nämlich so zu sein, bevor man eine Erkenntnistheorie oder auch eine Psychoanalyse machen kann, müsste man ein bisschen wissen über die elektrochemischen Prozesse und den Gehirn ablaufen.
Ja. Gute Frage. Habe ich mitgerechnet? Also, die Frage war, wenn man da sich überhaupt mit also allen möglichen beschäftigt, muss man dann nicht doch auch mal was über die Biochemie des Gehirns und die ganzen neurophysiologischen Vorgänge wissen? Ich werde das versuchen, das beim nächsten Mal, beim übernächsten Mal, vielleicht auch mal bei den Bildern. Also das wäre eigentlich, im Grunde sind das ja auch nur Bilder, wenn man da von Neurochemie redet. Ich versuche das irgendwie einzubauen, es trifft durchaus ein Lieblingsthema, von ich weiß nicht, ob man das jetzt machen kann. Also wer die Philosophische Rundschau liest, ich habe da gerade eine längere Besprechung oder einen längeren Text über Hirnforschung. Da geht es jetzt nicht primär um den Traum, aber über Hirnforschung und überhaupt den Status und die Aussagekraft solcher Aussagen drin. Also wer sich da schon mal grundsätzlich einen Eindruck verschaffen will, aus welcher Richtung ich diese Frage wahrscheinlich beantworten würde, kann das nachlesen. Aber ich will versuchen, das in nicht allzu extensiver Breite, weil es dann wiederum philosophisch nämlich auch nicht so schrecklich interessant ist, aber irgendwie noch vorkommen zu lassen.